44. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Und aus Lukas 17, die Verse 20 und 21. Die Pharisäer wollten von Jesus wissen, wann wird denn Gottes Reich kommen? Er antwortete ihnen, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn Gottes Reich ist schon jetzt da, mitten unter euch.
Leute. Ich habe echt überlegt, ob ich heute predigen sollte, aber habe hier und da aus euren Reihen die Ermutigung dazu bekommen und dann stelle ich mich der Aufgabe, auch wenn ich emotional gerade Achterbahn fahre, aber ihr seid ja da, der Herr ist da, alles läuft. Ach ja, Thomas, letzte Woche hast du in deiner Predigt über die Gemeinde und die Fülle gesprochen, die in ihr zu finden ist. Und die Fülle von Jesus zeigt sich tatsächlich auch in dieser Gemeinde. Und ich bin unfassbar dankbar, hier Zeit verbringen zu gedurft zu haben. Wahrscheinlich. Deutschlehrer, bitte. Es war schön hier. So. Es war wirklich schön hier und ich habe die Fülle dessen erlebt, was Jesus in einer Gemeinde tun kann. Könnt ihr mich sehen da hinten? Darf ich ein Stück nach vorne gehen? Ich würde gerne alle Leute sehen. Ja. Und nochmal danke an die Techniker. Ich dachte ja, Wahnsinn. Sowas habe ich, glaube ich, in den 12 Jahren noch nicht erlebt, dass irgendwie Version 1 und Version 2 nicht funktionieren. Und ihr habt Version 3 hingekriegt. Krass. Vielen Dank dafür, dass wir heute noch ein paar Bilder sehen durften und auch die Verse gleich. Gemeinde, in ihr finden wir die Fülle dessen, was Jesus ausmacht und Gemeinde bringt diese Fülle in diese Welt. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist, was wir hier veranstalten, auf Deutsch gesagt. Es geht um das Ziel von Jesus. Es geht um seine Mission, die ihn antrieb und die er seiner Gemeinde weitergab. Wie mich der Vater sandte, so sende ich euch, sagte er seinen Jüngern damals. Jesus und Gemeinde, das sind zwei mit einer Mission. So mein Thema heute. Aber zunächst noch dies vorweg. Vor 12 Jahren trafen sich im November vielleicht 40, 50 Mitarbeiter hier unten im Keller, im kleinen Saal, wie er ehrenvoll genannt wird, zu einem Mitarbeitertreffen. Erinnert sich noch jemand daran? Ja, unser damaliger Pastor Viktor Russack hatte eingeladen, um mit den Mitarbeitern darüber nachzudenken, was sie eigentlich motiviert in der Gemeinde. Warum tue ich mir das an? Warum mache ich mit? Was bringt mir das? Was macht das für einen Sinn? Und wer erinnert sich noch an einen Gastredner? Ich meine, ihr, die ihr nicht dabei wart, aber Joko vielleicht. Das war ich. Jo, na gut. Also genau auf den Tag, vor 12 Jahren, am 3. November 2012, war ich hier Gastreferent. Und was ich damals sagte, war scheinbar nicht so abschreckend, denn 3 Monate später wurde ich als Pastor angestellt. Zugegeben, den Gedanken da gab es damals zwischen Viktor und mir schon und da war natürlich auch ein bisschen Strategie dabei nach dem Motto, dann kann ich die Gemeinde schon mal kennenlernen, mach das mal. Aber ich habe es auch wirklich gerne gemacht, damals diesen Vortrag zu halten oder dieses Referat, denn das, was ich damals sagte, ist mir nach wie vor ein Herzensanliegen und darum wird es auch heute gehen. Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich seitdem hier mit euch erleben durfte. Ich durfte in diesen knapp 12 Jahren bei euch reifen. Ihr hattet Geduld mit mir. Ihr habt uns als Familie umsorgt, unvergessen und niemals genug mit Dank zu gebühren, dass einige eurer Männer und auch einige der Frauen unser Haus, was wir damals erworben haben, ich glaube 2015, komplett saniert haben. In 9 Monaten, jeden Samstag waren Leute da und haben, und unsere Nachbarn, die haben immer so große Augen gekriegt, was bei uns los ist. Und habe ich immer gesagt, ja, das ist unsere Gemeinde. Was? Danke für dieses Zeugnis. Was mich an euch als Gemeinde fasziniert, ist eure Treue, eure Offenheit und die Großzügigkeit. Wir haben hier wirklich Heimat gefunden und wir verlassen diese Heimat schweren Herzens. Wir und ich verlassen einen sicheren Ort. Der seid ihr uns gewesen und geworden. Und ich gehe raus aufs Wasser als Pastor. Ich gehe raus aufs Wasser in der Gewissheit, dass Jesus da ist, dass er tatsächlich diesen Ruf ausgesprochen hat. Und ich bin kein Freund von großen Veränderungen. Aber hier will ich gehen, denn Jesus führt und er wird da sein, wo wir hinkommen, in dieser Gemeinde, die wir schon so lange kennen. Und ich weiß und rechne fest damit, dass ihr für uns beten werdet. Und das tut gut zu wissen. Danke dafür. Vielen, vielen Dank für diese herzlichen, ich sage jetzt einfach mal fast 12 Jahre, obwohl es nur 11, irgendwas waren. Aber wen juckt das schon? In meinem Herzen sind es 12 Jahre. Vielen, vielen Dank für diese Zeit, dass wir hier sein durften und für alles, was wir miteinander erlebt haben, in so vielen, vielen kleinen Gesprächen, an die wir uns erinnern und an die vielen herzlichen Begegnungen mit euch. Wir hatten übrigens an jenem 3.11.2012 nicht unser erstes Treffen miteinander. Ich zeige euch mal ein Bild und ihr dürft raten, wann das wohl war und wo das war. Kann man das sehen? Ja, erinnert sich jemand an die Vorhänge? Also ein paar Leute wissen auf jeden Fall, wo das ist. Alissa, Miri, Langeleben natürlich, der Esssaal. Ja, ihr hattet mal eine Gemeindefreizeit in Langeleben. Das war vom 6. bis 8. Juni 2008. Und dieser junge Mann, den habt ihr da damals als Referenten eingeladen. Und ihr hattet mich eingeladen zu dem Thema liebevolle Weltverbesserer, die Geschichte Gottes mit den Menschen. Danke Lutz für das Bild. Er hat ja damals noch eins geschossen. Danke, das nochmal das nächste bitte. Das war draußen auf der Wiese. Gaetano, ne? Ja, so lange ist das schon her. Guck mal, junge Männer. Zurück zum Mitarbeitertag 2012. Was ich da vortrug, wie ich schon sagte, ist auch Grundlage dieser Predigt, denn es ist nach wie vor auf meinem Herzen mein absolutes Lieblingsthema, wie ihr inzwischen wisst, das Reich Gottes und seine Bedeutung für unser Leben als Gemeinde und als einzelne Christen. Und ich bleibe mir treu, ich habe 6 Seiten. Dieses Thema, dass Gott, wer hat gewettet? Dieses Thema, dass Gott uns Menschen einlädt, an seiner großen Sache mitzuarbeiten, beschäftigt mich schon mein ganzes Christenleben. Ich habe mich mit 22 Jahren, also 1992, für ein Leben mit Jesus entschieden. Und der erste Vers, der mir beim Lesen des Neuen Testamentes wirklich hängen geblieben ist, ich wusste ja von nichts damals großartig, aber der erste Vers, der mir immer hängen geblieben ist und mich nie mehr losgelassen hat, war dieser hier. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Damals las ich es in einer anderen Formulierung, in der Hoffnung für alle, da hieß es, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Was mich packte an diesem Versprechen, oder was mich packte, war, dass Jesus uns hier ein Versprechen gibt. Und zwar weitergeleitet von seinem Vater. Er sagte, kümmert ihr euch um das, was mir wichtig ist, und ich kümmere mich um das, was ihr zum Leben braucht. Du sorgst dich um meine Sache, sagt Gott, und ich sorge mich um deine Sache. Was Jesus dort als Versprechen weitergab, war genauso formuliert, wie man damals den Inhalt eines Vertrages oder eines Bundes beschrieb. Wir tun uns zusammen, hieß es damals. Meine Aufgabe ist dies und deine Aufgabe ist das. Damals gab es ja keine papierenden Verschriftlichungen solcher Abmachungen. Und so wurde so ein Bund üblicherweise mit Blut besiegelt und war dann unauflöslich. Und genau das hat Jesus kurze Zeit später getan. Er gab sein Blut für diesen Bund zwischen seinem Volk und ihm. Nun war es ein Lebensbund. Und darum gebe ich mein Leben für die Sache Gottes, weil Jesus mit uns einen Lebensbund geschlossen hat. Und du vielleicht auch, und hoffentlich, wenn du dich Christ nennst, und die Mitarbeit in seiner Gemeinde ist eine Möglichkeit, diesem Versprechen, diesem Miteinander Ausdruck zu verleihen. Jesus und Gemeinde, zwei mit einer Mission. Vielleicht fragst du dich auch manchmal, so wie wir damals an diesem Mitarbeitertag, warum tue ich mir das überhaupt an mit Gemeindearbeit? Warum? Das geht manchmal über Kräfte und auch über Zeitressourcen hinaus. Und es passiert leicht, dass man über die Länge der Zeit irgendwann fragt, bin ich denn verrückt? Warum mache ich das hier eigentlich? Muss ich den Laden hier wirklich am Laufen halten, wenn man manchmal so ein bisschen alleine dasteht und als Letzter aufräumt? Wir sind ja alle in unserer Kraft begrenzt und Beruf und Familie fordern uns eigentlich schon genug, und darum sollten wir uns immer wieder vor Augen halten, wo und wie viel wir mitarbeiten, aber vor allem sollten wir uns erinnern, warum wir das tun. Was ist nochmal das Anliegen Gottes? Was ist seine Mission an uns und in uns? Denn sie motiviert uns für die Mitarbeit. Und ich kann nicht für euch sprechen, aber ich kann sagen, wie das bei mir ist. Warum bin ich begeistert von Gemeinde und mitzuarbeiten bei Gemeinde? Warum glaube ich, dass meine Freunde und Mitmenschen heute noch Gemeinde interessiert, wenn alle kritisch über Kirche und diese Christen sprechen? Warum habe ich Hoffnung, dass das immer noch wichtig ist und funktioniert? Warum wollte ich hier in Querum und will ich ab nächste Woche in der Gemeinde in Wolfsburg mitarbeiten? Was motiviert mich zur Mitarbeit? Und meine Antwort, ihr wisst sie schon, das Reich Gottes. In der Gemeinde und durch sie wird etwas vom Reich Gottes, von diesem theologischen Begriff, Realität. Es beinhaltet das, wonach sich jeder Mensch sehnt. Das Reich Gottes bedeutet Frieden und Gerechtigkeit, wie Gott sie meint. Wenn erlöste Menschen sich um ihren Erlöser Jesus sammeln, wird das erlebbar. Dann geschieht etwas, was nirgends sonst auf der Welt geschehen kann. Es ist das, was eines Tages die endgültige Realität sein wird. Und hier liegt der Kern meiner Motivation. Ich gebe meine Kraft und Zeit in etwas, was zutiefst Sinn macht, etwas, was bleibt und dessen Teil ich bin und was ein Teil meiner Identität ist und worin ich mich wiederfinde. Ich will das mitgestalten und ich hoffe, du auch. Und zwar so mitgestalten, dass es Gott gefällt, dass es Menschen begeistert und dass es Jesus bekannt macht. Ich möchte heute noch einmal darum über dieses Reich Gottes sprechen und wie eine Gemeinde und auch ein einzelner Christ aussieht, die das im Sinn haben. Und dazu schauen wir auf die erste Gemeinde. Denn die erste Gemeinde erlebte dieses Reich Gottes das erste Mal so, wie es bisher noch nie Wirklichkeit geworden war. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel verbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, wie wir es heute auch wieder tun dürfen. Ich freue mich drauf. Bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Wir hören hier davon, wie sie ihr Leben als Gemeinde gestalteten. Das war extrem anziehend für die Menschen damals. Das war neu und das war gut. Und ich habe mich immer gefragt, warum haben sie sich entschieden, das Leben in ihrer Gemeinschaft genau auf diese Weise so zu gestalten? Wie kamen die darauf, Gemeindeleben, dieses Miteinander, was sie gefunden hatten, genau so zu gestalten? Antwort: Es entsprach genau der Botschaft von Jesus. Das Reich Gottes ist nah. Nachdem Johannes durch Herodes Antipas verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Gottes Reich, das Reich Gottes ist nah. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Jesus verkündete das Reich Gottes. Die sogenannte Urgemeinde wählte sich ihre Lebensform also nicht aus naiver Romantik. Nach dem Motto, ach, so zu leben wäre doch mal schön, wenn sich alle lieb haben und so. Ihre entstehende Form der Gemeinschaft war auch nicht ein zufälliges Nebenprodukt begeisterter Nächstenliebe. Nein, der Grund ist in der weiteren Bedeutung des griechischen Wortlautes zu finden, denn dort kann man auch übersetzen, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Es ist nicht nur nah, also auf Warteposition, sondern kam mit Jesus gerade an. Es war in unumkehrbarer Ankunft, wie ein Zug, der gerade in den Bahnhof einfährt, kam das Reich Gottes mit Jesus zu den Menschen. Wir haben es damals ja mit jüdischen Menschen zu tun, die einen ganzen Schrank voll Vorstellungen hatten, wenn Jesus vom Reich Gottes sprach. Oder vom Himmelreich oder vom Reich der Himmel oder wie es in anderen Evangelien teilweise heißt. Sie hatten die Worte der Propheten im Kopf, die sie seit Generationen gehört hatten und teilweise auswendig gelernt hatten, so wie aus dem Schriftwort eben aus dem Danielbuch. Sie hatten also sehr konkrete Vorstellungen, was Jesus meinte und was jetzt passieren würde, wenn das Reich Gottes nahe bzw. zu ihnen gekommen war. Es war die Ankunft einer neuen Welt mitten in der alten. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man jahrelang, Jahrzehnte, generationenlang etwas sich ausmalt und dann trifft es ein. Was hatten die Propheten ihnen vom Reich Gottes vermittelt? Grundsätzlich war die Blütezeit Israels unter König Salomo das Vorbild für das Reich Gottes und damit der Auslöser der Sehnsucht nach ihm. Da war Israel richtig am Blühen damals unter König Salomo. Die Propheten sagten aber nicht einfach, dass das wiederkommen würde, sondern beschrieben etwas, was weit darüber hinausging. Die Propheten sagten über die Jahrhunderte zum Beispiel, es wird ein ewiges Reich sein, es wird ein weltweites Reich sein. Stellt euch das mal vor, was in den Köpfen abging. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nah und dann, boom, entsteht so ein Bild, ein weltweites Reich voller Frieden und Gerechtigkeit. Es würde auch in widrigen Umständen bestehen, also wäre praktisch unbesiegbar. Und es würde überall da sein, wo Gott handelt. Was für ein Bild in den Herzen und Köpfen der Menschen damals. Was Jesus anzapfte und sagte, jetzt wird es Wirklichkeit. Was sagte Jesus also dann selbst über das Reich Gottes? Er sagte dir, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt an das Evangelium, also an diese gute Nachricht. Und es traf genau diese sehnsüchtigen Erwartungen der Juden an den Messias. Und sie verknüpften das natürlich mit ihrer aktuellen Situation. Und sie glaubten, wenn dieses starke, starke, wunderbare, leuchtende, unbesiegbare Reich auftauchen würde und wenn Jesus sagt, jetzt ist es soweit, dann ist es ja wohl klar, dass der die Römer rausschmeißt, die ihr Land besetzt hatten. Bestimmt würde er uns von diesen Römern befreien und stattdessen sein Reich zu einer politischen Wirklichkeit werden lassen. Noch kurz vor seiner Himmelfahrt wurde diese Sehnsucht deutlich, als die Jünger fragten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das Reich Israel wiederherstellst? Und nach dem Motto: letzte Chance, Herr, oder? Jetzt doch, bitte. Wird es jetzt wieder wie bei Salomo? So glänzend, so schön? Dabei hatte Jesus schon früh deutlich gemacht, dass ihre Vorstellungen so nicht erfüllt würden. Reich Gottes war anders gemeint. Zum einen war es zeitlich anders gemeint, denn Jesus sprach über den Beginn des Reiches Gottes einerseits als etwas, was gegenwärtig, also jetzt geschieht, und andererseits als etwas, was in der Zukunft vollendet werden würde. Also es geht jetzt erst in Anführungszeichen los, aber so richtig wird es dann erst in der neuen Welt Wirklichkeit werden und vollendet. Die letzten Tage waren also angebrochen, aber der letzte Tag stand noch aus. Das ließ so eine gewisse Spannung zurück. Und zum anderen war es inhaltlich anders gemeint. Jesus sagte in Johannes 18, Vers 36, darauf antwortete er: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aha. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Aha. Schwer, sich darunter etwas vorzustellen. Eine komplett neue Denkkategorie, die Jesus dort den Jüngern zumutete und uns auch immer wieder. Denn wir wollen doch gerne an den Erfahrungen und Möglichkeiten anknüpfen, die uns diese Welt gibt, und sie sozusagen optimieren und verbessern. Und Jesus sagt: Nee, 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 das ist was ganz anderes. Es ist eine ganz andere Kategorie. Das funktioniert ganz anders. Es ist nicht von dieser Welt. Und wie anders es war, konnte man an Jesus selbst ablesen. Sein Leben war kein rebellischer Kampf, sondern von Liebe erfüllt. Er diente ihnen und heilte sie, dieser König und Herr. Er sprach überführende Worte der Wahrheit, aber ohne zu verletzen. Er sah den Einzelnen, den Armen, die Hilfsbedürftige, und forderte die Umstehenden auf, sich für sie einzusetzen. Bis zu Jesu Ankunft in dieser Welt war das Reich Gottes eine Zukunftsvision gewesen, die jeder irgendwie mit Vorstellungen erfüllt hatte. In dem Moment aber, als er es beschrieb und verkörperte, wurde es ein Teil der realen Menschheitsgeschichte. Etwas, was nicht von dieser Welt ist, kam in diese Welt. Wie wir es im Schriftwort gehört haben, die Pharisäer wollten von Jesus wissen, die wollten es ja immer ganz genau wissen: Wann wird denn Gottes Reich kommen? Also sie hatten auch ihre Vorstellung, haben das mal abgeglichen mit Jesus, und das passte alles nicht so richtig. Und er antwortete ihnen: Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können: Hier ist es oder dort ist es. Denn Gottes Reich ist jetzt schon da, mitten unter euch. Oder anders übersetzt: in euch. Mit Jesus kam das reale Reich Gottes, was nicht an Orte gebunden ist, sondern an Menschen. An Menschen. Nicht über Statussymbole und Gebäude und alles Mögliche, was man messen und bewerten und bezahlen kann. Es ist an Menschen gebunden und an ihr Herz. Und damit ist auch heute das Reich Gottes da, wo das Evangelium von Jesus Christus, seine Taten, sein Tod und seine Auferstehung verkündet und gelebt werden. Wo Zeichen und Wunder geschehen, wo Menschen durch den Heiligen Geist neu werden. Sehen wir die Folie gerade? Ich kann es gar nicht sehen. Wo Zeichen und Wunder geschehen und wo Menschen durch den Heiligen Geist neu werden. Es ist da, wo Menschen miteinander leben, wie Jesus es gelehrt und gelebt hat. Und wie sieht das aus? Paulus fasst das zusammen, als er darüber schrieb im Römerbrief, wie wir aufeinander achten sollten, in Römer 14, Vers 17. Ich glaube, das ist die nächste Folie, genau. Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt. Damals haben die sich so ein bisschen gestritten, ne? über solche Sachen, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Ich finde das so schön, dass die Freude damit bei ist. Drei Begriffe, die jeweils eine eigene Predigt wert sind. Und wo geschieht das alles? Frieden, Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Wo geschieht das alles? Wo wird das alles Wirklichkeit? Das kann man ja alles schlecht alleine machen. In der Gemeinde. In und durch die Gemeinde geschieht das, was durch das Reich Gottes Wirklichkeit werden soll. Darum muss Gemeinde immer, immer vom Reich Gottes her gedacht und gestaltet werden. Wenn Gemeinde sich ablöst von der Idee des Reiches Gottes, wird es irgendwas. Kann schön und herzlich werden. Aber es ist in der Gefahr, dass es etwas von dieser Welt wird. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Und darum ist Gemeinde, wie sie gedacht ist, auch nicht von dieser Welt. Die Gemeinde in ihrer Form entstand nicht als zufällige Idee der ersten Christen, so nach dem Motto, wie managen wir das Ganze hier. Sie wurde von ihnen genauso gestaltet, weil durch sie das Reich Gottes in dieser Welt Gestalt annahm und annehmen sollte. Durch die Gemeinde kommt die Zukunft Gottes in diese Welt. Und darum schreibt Matthäus in Matthäus 24, es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Wenn das Reich Gottes, die Idee, die gute Nachricht, dass Jesus Herr und König über diese Welt ist, dass er Vergebung anbietet und dass eine neue Gemeinschaft unter uns Menschen angebrochen ist, wenn das bekannt geworden ist, dann ist alles vorbereitet. Dann kann der Herr kommen. Das Evangelium beinhaltet nicht nur die individuelle Errettung, die wichtig ist, natürlich gar keine Frage, sondern dabei die Botschaft vom Reich Gottes, die Botschaft, dass eine neue Welt auf uns wartet, die heute schon in unserem Miteinander mit Gerechtigkeit, Frieden und Freude beginnt. Und wie kann so eine Gemeinde aussehen, die vom Reich Gottes her gestaltet wird? Erstens, sie macht Hoffnung. Sie lässt erkennen, was kommt. In der Gemeinde zeigt sich, was einmal mit Jesu Wiederkunft über die ganze Welt kommt, die vollkommene Herrschaft Gottes in Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Sie enthält den Vorgeschmack, den Duft der Fülle, die Jesus gebracht hat. In ihr kommen Himmel und Erde zusammen. Wir haben, wenn wir einige Zeit in der Gemeinde sind, leider etwas nicht mehr. Wir können etwas nicht mehr tun. Wir können nicht mehr das erste Mal Gemeinde erleben. Menschen, die eine Gemeinschaft dieser Art das erste Mal erleben, sind oft überwältigt von dem, was da zu spüren ist. Weil Gemeinde etwas ist, was zutiefst der Sehnsucht aller Menschen entspricht, wenn sie vom Reich Gottes her gelebt wird. Und damit hat sie eine hohe gesellschaftliche Bedeutung, denn Gemeinde macht Menschen Hoffnung. Erstens. Zweitens, sie führt zu Vergebung, weil sie Jesus und sein Reich verkündigt. Die wichtigste Aufgabe der Kirche ist natürlich die Verkündigung des Evangeliums, des gekreuzigten Königs Jesus als Retter und dem Reich Gottes als Realität und Lebensstil. Das ist ein Einklang. So wachsen Vergebung und Zusammenhalt über kulturelle Grenzen hinweg. Der Einzelne wird herausgenommen aus seiner Verlorenheit und in die Gemeinschaft der Erlösten hineingestellt, wodurch eine Gemeinschaft entsteht, ein Volk, was geleitet wird von seinem König. So wachsen Vergebung und Zusammenhalt über kulturelle Grenzen hinweg. In der Urkirche sah man übrigens große Anstrengungen, diese Botschaft, weil es so viele kulturelle Grenzen gab und gesellschaftliche Grenzen, dass sie in allen Umfeldern, wo sie verkündet wird, verstanden wird, diese Botschaft. Sie sollte verstanden werden bei den Menschen, die auf dem Land leben, sie sollte verstanden werden bei den Menschen, die studieren, es sollte Menschen verstanden werden bei den Menschen, die an irgendeinem Fließband stehen, die diese Sprache sprechen, die jenes Geschlecht sind und so weiter. Es sollte verstanden werden, deswegen gab man sich Mühe, es allen Menschen deutlich zu machen, was gemeint ist. Gemeinde vermittelt Menschen Vergebung und Zusammenhalt. Und drittens, sie lebt heilend und tröstend. Die Kirche hat nicht nur die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen, sie soll auch eine sichtbare Demonstration des Heils sein, so wie Jesus es verkörperte. Er verkörperte, was er glaubte. Er sah die Brüche und Verletzungen der Menschen. Er sah ihnen ins Herz und in ihre Seele. Er kam für die Kranken, nicht nur für die Gesunden, sagte er. Und so ist unsere Aufgabe auch Geduld und Hinwendung zu den nicht heilen und nicht perfekten Menschen zu haben. Und irgendwie gehören wir ja alle dazu. Wir sind alle irgendwie nicht heil und nicht perfekt. Ein Mensch, der mir nahesteht, sagte mir einmal, dass er viele Religionen ausprobiert habe. Aber was er nur bei Jesus gefunden hat, ist Trost. Das gibt es in anderen Religionen nicht. Das war mir vorher nie so klar. Trost gibt es nur bei Jesus. Verstanden zu werden, anzukommen mit meinem Zerbruch, wahrgenommen zu werden mit dem ich nicht klarkomme, mit meiner eigenen Unzulänglichkeit, mit meinen schlechten Angewohnheiten, mit dem, für das ich mich schäme. Jemand sagt, ja, komm, Jesus sagt, komm, sag es, sprich es aus. Ich verstehe es, wir finden eine Lösung. Ich tröste dich. Diesen Trost braucht unsere Welt. Vielleicht mehr als alles andere. Und wir können diesen Trost weitergeben. Menschen sollten ihn bei uns finden. Die ersten Christen schenken den Menschen Trost und Annahme. Und viertens, sie ist eine kraftvolle neue Gesellschaftsform. Die Verkündigung und Demonstration des Evangeliums ist die Aufgabe der Kirche. Und diese Aufgabe kann sie nur erfüllen, wenn sie sich selbstbewusst als Alternative zur Gesellschaft versteht. Nur als Kontrast, nicht als Gegengesellschaft, kann sie Gesellschaft verändern und Licht sein. Es muss etwas anders sein hier als da draußen. Wollte Jesus die Welt verändern? Ja, aber nicht so, wie seine Jünger das erwartet haben und seit Jahrhunderten in den Menschenköpfen, in den jüdischen, sich geformt hatte als Vorstellung. Es sollte nicht ein politisches Programm sein, sondern eine Senfkornrevolution. Eine Senfkornrevolution. Ganz klein beginnt es und wird sehr groß und bietet vielen Heimat. Von den Bedürftigen aus baute er eine Alternativgemeinschaft zur römischen Herrschaftsstruktur auf. Darum haben die ersten jüdischen Christen ihr Gemeindeleben so selbstbewusst gestaltet. Sie haben sich nicht irgendwo in eine Ecke verzogen, haben gesagt, wir haben hier was, aber das interessiert bestimmt keinen. Wir sind die von dem, der da gekreuzigt wurde. Nein, sie sind selbstbewusst mit dieser Vorstellung von Gemeinschaft und von Erlösung unter die Menschen gegangen und haben ihnen durch ihr Leben gezeigt, dass das glaubwürdig ist. Sie wussten, Gemeinde ist herausfordernd, kraftvoll und verändert diese Welt. Gemeinde ist herausfordernd, kraftvoll und verändert diese Welt. Hoffnungsvoll, vergebend, tröstend und kraftvoll. Das war die Gemeinde, die sich aus Menschen zusammenfand, die sich als Bürger des Reiches Gottes verstanden. Sie liefen Jesus nicht nur hinterher, weil er so schön sprach und so wunderbar heilte. Nein, er war ihr König, ihr Kyrios, ihr Herr. Sie hatten ihre Heimat da, wo er war, und ihren Lebensinhalt so, wie er ihn hatte, das Reich Gottes zu verkünden und zu leben. Das Reich Gottes ist also ein Lebensstil, nachdem man täglich trachten sollte. Das habe ich mit den Jahren verstanden, seitdem ich diesen einen Vers in Matthäus 6,33 das erste Mal gelesen habe. Es ist ein Lebensstil, nach dem man täglich trachten soll, der umkämpft ist und umworben. Ich muss mich dafür entscheiden, dabei zu bleiben, jeden Tag. In meinen Beziehungen, in meinen Entscheidungen, in dem, was ich bereue und beklage, in dem, was ich, worüber ich Buße tue, in dem, worin ich neu werden möchte. Und wenn die Kirche heute relevant sein will, muss sie die Art von Gemeinschaft leben, die Jesus und seine Jünger lebten. Evangelium vom Reich Gottes, das sichtbar und erfahrbar ist. Die Jerusalemer Christen waren eine Gemeinschaft von Erlösten. Ihre erlösten Beziehungen und ihr leidenschaftlicher Glaube waren glaubwürdig. Täglich kamen Menschen dazu. Sie schufen gerechte Strukturen, die die Schwachen trugen und verbanden unterschiedlichste Menschen zu einer Gemeinschaft, und sie wuchsen an Zahl. Ihr lieben Braunschweiger, ihr Querumer, ihr Herzensmenschen von mir, diese Art von Gemeinde und Gemeinschaft habe ich hier erlebt. Und darum mache ich mir keine Sorgen um die Zukunft. Haltet immer daran fest, eine Reich Gottes Gemeinschaft zu sein, für die Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist wichtiger sind als jegliche Äußerlichkeit. Es kommt auf das Herz an, denn das Reich Gottes ist in euch. In euch. Dann kann Jesus mit euch alles erreichen, was er vorhat. Denn dann sind Jesus und Gemeinde zwei mit einer Mission. Lebt hoffnungsvoll, lebt vergebend, lebt tröstend und lebt kraftvoll. Lebt Gemeinde, damit Menschen Halt und Rettung finden. Gott segne euch dabei. Amen.